Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte eine Frage stellen euch, die viele von euch sich selbst vielleicht schon mal gefragt haben. Und das ist die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich andere Eltern gehabt hätte? Was wäre, wenn ich eine andere Ausbildung gemacht hätte als junger Mensch? Vielleicht sogar ein Studium noch angehängt hätte? Was wäre passiert, wenn ich einen anderen Job genommen hätte und nicht den, für den ich mich jetzt entschieden habe? Was wäre, wenn ich damals diese Beziehung zu XY nicht eingegangen wäre? Oder was wäre gewesen, wenn ich in dieser einen bestimmten Situation anders reagiert hätte oder besser aufgepasst hätte und vielleicht irgendetwas verhindert hätte? Was wäre da gewesen? Oder was wäre gewesen, wenn ich früher erkannt hätte, wer Jesus ist und ihn eingeladen hätte, in mein Leben zu kommen, mein Erlöser zu sein und mein Herr, mich zu führen in meinem Leben? Was wäre, wenn? Diese Frage bleibt oftmals unbeantwortet. Wir bekommen diese Antworten in der Regel nicht. Aber im Psalm 81, da finden wir Antworten auf was wäre, wenn. Und zwar nicht im Detail, so wie wir es uns vielleicht wünschen würden, aber doch in einer Art und Weise, wo ich mir denke, wow, das ist gut zu wissen, was da drin steht und die Prinzipien dahinter zu verstehen, um weniger in diesem vielleicht Was-wäre-wenn-Modus zu sein in deinem Leben. Und ich möchte einfach gleich mal reinsteigen in diesen Text und die ersten vier Verse mit euch teilen. Ich habe mir es auf einen Zettel rausgegeben. Und einfach das mal ein bisschen beleuchten. Es beginnt wie ein typischer Psalm, wenn ich das so sagen kann. Und man denkt, ja, nichts Neues. Aber hört mal genau hin. Für den Chormeister nach Psalm 81, nach dem Kelterlied von Asaph. Jubelt Gott zu, er ist unsere Stärke. Jauchzt dem Gott Jakobs. Stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke, ja, da, elektronische Pauke, die liebliche Leier, dazu die Harfe, neumoderne Harfe da hinten. Stoßt am Neumond ins Widerhorn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Okay, so weit, so gut. Also klingt nach einem freudigen Lobpreis. Gott wird geehrt durch Musik, durch Gesang, durch Jubel, durch Hörner. Und der Sitz im Leben, so sagt man in der Theologie, was hat sich da abgespielt, von was redet er? Der Sitz im Leben ist das Laubhüttenfest. Hier ist vom Laubhüttenfest die Rede. Und beim Laubhüttenfest gedenkt man in eine Woche lang in einem Freudenfest mit Anfang und Ende, mit einer gottesdienstlichen Versammlung, an den Auszug aus Ägypten, dass Gott sein Volk, sein geliebtes Volk, rausgeführt hat. Und man wohnt in dieser Woche in so Laubhütten, um sich zu erinnern, wir haben in Zelten gewohnt. Das ist der Sitz im Leben. Darum geht es hier. Und dann kommt aber etwas Eigenartiges in Vers 5 und Vers 6, wo man gedacht hat, komisch. Also stoßt ins Horn und dann geht es weiter, denn das ist Satzung für Israel, Entscheid Gottes Jakob. Es ist ein Gebot, ein Partygebot sozusagen. Aha, okay. Das hat er als Zeugnis für Josef erlassen, als er gegen Ägypten auszog. Ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig, wenn man quasi vorschreibt, dass Gott gepriesen und geehrt werden soll. Oder irgendwie zwickt es ein bisschen bei uns und denkt, das kann Gott doch nicht so irgendwie von uns verlangen. Das muss ja, wir sollten es wollen. Ja. Wie gehen wir damit um? Schauen wir ein bisschen genauer hin. Dieser Psalm, der hat ja eigentlich 17 Verse, wir haben jetzt die ersten 6, 7 mal angeschaut, 6, der ist zweigeteilt. Der erste Teil ist so quasi dieser Einblick in das Fest, in den Gottesdienst. Und der zweite Teil, der betrachtet quasi die Leute, die da Gott feiern, die Geschichte von diesen Menschen und ihrem Gott. Und nur miteinander macht das Ganze Sinn. Weil es gibt eine Geschichte mit Gott und seinem Volk. Und im ersten Teil, da beschreibt Asaf eben dieses Lobpreisfest. Asaf war ein Lobpreisleiter, so wie der Thomas vom König David allerdings. Und er beschreibt quasi dieses Fest und dann passiert ein Wechsel. Weil dann sagt er nämlich Folgendes: Eine Stimme höre ich, die ich noch nie vernahm. Er hat noch nie so deutlich Gottes Stimme gehört, weil plötzlich redet Gott zu ihm. Oder Gott redet eigentlich direkt in diesen Psalm hinein und erzählt aus der Geschichte von diesem Gottesdienstvolk und von ihm. Und warum er sich das Recht quasi rausnimmt, vorzuschreiben, als Satzung das einzusetzen, dass er gelobt und gepriesen wird. Jetzt schauen wir rein, was spricht Gott? Er spricht über das Volk, er sagt, seine Schulter, die Schulter des Volkes, habe ich von der Bürde befreit. Seine Hände kamen los vom Lastkorb, raus aus der Sklaverei. Du riefst in der Not und ich riss dich heraus. Ich habe dich aus dem Versteck des Donners erhört, an den Wassern von Meriba geprüft. Schauen wir uns gleich an. Dann geht's weiter. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel. Wolltest du doch auf mich hören? Kein fremder Gott soll bei dir sein. Du sollst dich nicht niederwerfen vor einem fremden Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten. Weit öffne deinen Mund. Ich will ihn füllen. Doch, Vers 12, mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Israel hat mich nicht gewollt. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen. Sollen sie gehen nach ihren eigenen Plänen? Und dann wieder das Herz Gottes. Ach, dass mein Volk doch auf mich hörte, dass Israel gehen wollte auf meinen Wegen. Und jetzt kommt, was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn sie diesen Weg einschlagen, wenn sie seine Stimme hören? Wie bald würde ich seine Feinde beugen, meine Hand gegen seine Bedränger wenden. Die den Herrn hassen, müssten ihm schmeicheln. Aber ihre Zeit, die Volk des Volkes Israels, soll zur Ewigkeit werden. Und dann der Abschluss. Ich würde es nähern mit bestem Weizen. Ich würde Israel den besten Weizen geben. Die sättigen mit, jetzt kommt's, Honig aus dem Felsen. Schauen wir uns auch noch an. Honig aus dem Felsen. Okay, wow. Wenn man das so sich anhört, diesen zweiten Teil, die Geschichte Israels mit Gott, dann merkt man, da ist eine Gruppe von Menschen und um die ringt Gott. Er ringt um sie. Hört doch auf mich. Hey, ich will euch das Beste geben. Ich möchte euer Retter sein, aber ich möchte euch auch versorgen. Hört auf mich, folgt mir. Aber sie haben echte Vertrauensprobleme. Da steht, du riefst in der Not, sie riefen, ich riss dich raus, ich habe dich aus dem Versteck des Donners erhört. Und dann an den Wassern von Meriba wurdest du geprüft. Schauen wir mal kurz rein. Was ist da passiert an den Wassern von Meriba? Das ist ein Teil von dieser Wüstenwanderung. Sie waren aus Ägypten raus, sie waren in der Wüste und dann passiert Folgendes. 2. Mose Kapitel 17. Sie zogen weiter von einem Lager zum anderen. Als sie ihr Lager in Rephidim aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Echtes Problem. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst. So murrten sie gegen Mose und sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Da schrie Mose zu Jahwe, was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Jahwe antwortete ihm, ruf einige der Ältesten Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du auf das Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann sollst du einen Felsen schlagen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Ältesten Israels. Dann nannte er den Ort Massa und Meriba, Versuchung und Vorwurf. Denn dort hatten die Israeliten Mose Vorwürfe gemacht und Jahwe auf die Probe gestellt. Sie hatten nämlich gesagt, ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Also hier sehen wir, sie haben Probleme, Gott wirklich zu vertrauen. Und es ist nachvollziehbar, wenn das Wasser ausgeht, dann ist wirklich viel Vertrauen gefragt. Und so ringt aber Gott weiter. Er sagt nicht, okay, na gut, Meriba abgehakt, Volk, ja, soll verdursten. Er kümmert sich. Und dann hören wir eben noch weiter dieses Ringen. Höre, mein Volk, ich will dich mahnen. Israel, wolltest du doch auf mich hören? Und dann in der Mitte des Psalms ist eigentlich so das Kernstück. Eine Bedingung auch. Kein fremder Gott soll bei dir sein. Du sollst dich nicht niederwerfen vor einem fremden Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus Ägypten. Weit öffne deinen Mund. Ich will ihn füllen. Die Sache ist die, Gott möchte sein Volk segnen. So wie wir den David gesegnet haben. Gott möchte segnen. Er möchte auch dich segnen. Alle hier möchte er segnen. Er möchte das. Das ist sein Herz. Allerdings, er stellt auch eine Bedingung. Er stellt eine Bedingung, eine klare Bedingung, und zwar folgende. Er möchte auf dem Podest deines Lebens auf der ersten Stelle sein. Keine anderen Götter. Er möchte nicht die Nummer 2, er möchte nicht die Nummer 3, die 4, sondern er möchte die Nummer 1 sein. Das steht hier. Kein fremder Gott soll bei dir sein. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Das ist eine Entscheidung und die geschieht nicht von allein. Aber was von alleine geschieht, ist, dass irgendjemand oder irgendetwas ist bei jedem von uns auf dem ersten Platz. Das haben wir schon öfters gehört. Meistens, wenn es um Psalmen geht, merkt man, okay, die fordern heraus, uns zu fragen, was ist bei uns das Wichtigste? Und in unserer sehr individualistischen Gesellschaft ist meistens das da oben, ich, meine Pläne, mein Besitz, meine Weisheit, mein XY, mein. Und es war beim Volk Israel nicht so viel anders, nur die waren noch anders gestrickt, nicht so individualistisch wie bei uns. Es gibt auch viele Kulturen heute noch auf der Welt, wo es nicht nur um ich geht, sondern meine Familie und meine Gruppe und mein Volk. Ja, die waren auch so gestrickt und die haben nicht gesagt ich, sondern wir. Wir sind ganz oben, weil wir sind die Gescheitsten. Wir wissen es besser. Und das sehen wir in Vers 12 dann nämlich. Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Israel hat mich nicht gewollt. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen, sollen sie gehen nach ihren eigenen Plänen. Also Gott muss quasi schweren Herzens sagen, okay, wenn ihr es nicht hören wollt, dann muss ich euch gehen lassen. Und dann wieder dieses, ach, dass mein Volk doch auf mich hörte, dass Israel gehen wollte auf meinen Wegen. Was wäre, wenn sie das tun würden? Ich würde die Feinde beugen. Ich würde ihnen eigentlich Ewigkeit geben, ein bestehendes Reich, wo ich in der Mitte bin. Ich würde es nähren mit bestem Weizen, dich sättigen mit Honig aus dem Felsen. Wir haben gehört, Wasser aus dem Felsen. Aber nein, nicht Wasser aus dem Felsen, Honig aus dem Felsen. Also um das in unsere Zeit zu übersetzen, das ist wie Bubaruzza-Eis aus der Leitung. Das, was du willst, einfach runterlassen bei Bedarf. Natürlich Wasser auch, wenn man will, aber zwischendrin einmal ein Eis. So sehr, und natürlich, das ist ein Psalm, das sind natürlich Bilder, ja, aber das ist der Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes. Er möchte dein Retter sein, er möchte dich versorgen, er möchte dich segnen, er möchte dir geben. Aber es gibt eine Bedingung. Wer ist deine Nummer 1? Und so stellt sich uns die Frage, an jeden von uns, was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn ich mich als Einzelner, wenn wir uns als Gemeinde entscheiden, einer ist Gott, einer ist Nummer 1 bei uns. Ihn wollen wir ehren. Und das ist jetzt der springende Punkt, ihn wollen wir ehren. Ihn wollen wir ehren. Es ist eine innere Vorschrift sozusagen in uns, eine innere Ordnung, weil wir eine Geschichte mit ihm haben, weil wir erlebt haben, er ist tatsächlich gütig, er möchte uns beschenken, er ist unser Retter, er hat um uns gekämpft, er ringt um uns. Und aus dem heraus ist es tatsächlich eine Satzung. Wollen wir ihn feiern, wollen wir ihn ehren, weil er Buberuso also aus der Leitung schenkt, weil er uns so liebt. Und ich persönlich, ich sehe diesen Segen, ich sehe diesen Segen in unserer Familie. Meine Eltern haben diese Entscheidung getroffen, Jesus zuerst, Gott zuerst. Und sie sind gesegnet worden, versorgt worden, gerettet worden. Und sie haben uns das gelehrt und wir haben uns auch entschieden, ich möchte das auch. Und ich darf das weitergeben an die nächste Generation. Aber jeder muss immer für sich auch entscheiden, wer ist Nummer eins? Wollen wir Gott folgen? Wollen wir ihm das geben? Und ich weiß, es ist schwer vorstellbar, wenn du vielleicht da bist und sagst, ja, puh, ich habe mit Gott nicht viel am Hut, kenne ihn nicht wirklich. Er möchte auch dich segnen. Er möchte auch, dass du ihm den ersten Platz gibst. Es ist eine radikale Entscheidung, aber du kannst dir sicher gewiss sein. Er wird dein Retter sein. Er wird dein Versorger sein. Er ist treu. Einfacher ist, wenn man es schon erlebt hat, bei der Vorgeneration. Aber wenn du das nicht hast, es ist natürlich irgendwie ein Schritt ins Ungewisse. Aber ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Und dieser Psalm, er wurde ja letztendlich geschrieben für das bockige Volk Israel. Und Gott ringt immer noch um dieses Volk. Aber es hat auch ganz viel mit uns zu tun. Dieser Psalm ist auch an uns geschrieben, weil Gott hat bereits gerungen um uns durch Jesus am Kreuz. Er hat bereits um uns gerungen, dass wir zu ihm kommen können, dass wir Gemeinschaft haben können. Er will nicht nur Israel befreien, sondern er will die ganze Welt Freiheit schenken. Und dieses Ringen Gottes, das wird so wunderbar beschrieben in dieser Kinderbibel, die wir gerade auch verschenkt haben. Unsere ist schon ein bisschen zerstoßen, die ist schon ganz schön in Betrieb, da fehlen schon Seiten. Aber da ist der Inhalt noch drin. Und ich möchte euch das Ringen von Jesus aus dieser Kinderbibel vorlesen, nach Lukas 22, Markus 14 und Johannes 18. Das ist, wo Jesus kurz bevor er ans Kreuz geht, mit seinem Vater spricht. Da steht: Eine dunkle Nacht im Garten. Der Wind frischte auf und blies vor den Mond, sodass der Garten in Dunkelheit getaucht war. Bleibt ihr mit mir wach, bat Jesus seine Freunde. Sie nickten und warteten unter einem Olivenbaum. Doch sie waren sehr müde und nach einer Weile schliefen sie ein. Jesus ging allein noch ein Stück weiter in die Dunkelheit. Er musste mit seinem himmlischen Vater reden. Jesus wusste, dass die Zeit zum Sterben gekommen war. Sie hatten das schon vor langer Zeit geplant, sein Vater und er. Jesus würde die Strafe für alle falschen Dinge, die die Menschen je getan hatten und noch tun würden, auf sich nehmen. Papa, Vater, rief Jesus und fiel auf die Knie. Gibt es irgendeinen anderen Weg, um deine Kinder zurückzubekommen, um ihre Herzen zu heilen, um die Sünde zu besiegen? Doch Jesus wusste, dass es keinen anderen Weg gab. Das ganze Gift der Sünde würde in sein eigenes Herz fließen müssen. Gott würde all die Traurigkeit und Kaputtheit der Welt in ihm ausschütten. Gott würde seinem Sohn die Schuld an allem geben, was schiefgegangen war, und Jesus würde daran zerbrechen. Doch da war noch etwas anderes, etwas viel Schlimmeres. Die Menschen waren vor Gott weggelaufen und hatten die Verbindung zu ihm verloren. Er war nicht mehr Erster. Nicht in Gottes Nähe zu sein, war die schlimmste Strafe, und Jesus würde auch dies auf sich nehmen. Er wusste, was das bedeutet. Er würde seinen Vater verlieren und das würde ihm das Herz brechen. Jesus weinte so sehr, dass sein ganzer Körper bebte. Dann wurde er still, wie ein Lamm. Ich vertraue dir, Papa, sagte Jesus. Was immer du sagst, werde ich tun. Römer 5, Vers 8, da steht Folgendes. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Gott ist zornig über Sünde und Unrecht, so wie auch wir oft über Unrecht zornig sind. Das darf nicht sein. Aber er hat diesen Zorn auf sich selbst entladen in Jesus. Wow, das sind gute Nachrichten. Und dann schließt dieser... Dann schließe ich mit 11, Vers 11, da steht dann noch, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die Hoffnung in Jesus, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Wir können eine Beziehung mit Gott haben, denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Die Frage an jeden von uns ist, wie willst du dich entscheiden? Das Volk wurde vor diese Entscheidung gestellt. Wollt ihr hören? Wollt ihr mir nachfolgen? Wollt ihr mich zur Nummer eins machen? Die Frage geht an jeden von uns. Möchte ich, dass Jesus der Erste ist in meinem Leben und ich dadurch eine Beziehung zu Gott habe? Möchte ich das? Darf er mein Retter sein und auch mein Versorger? Er möchte mich retten. Er möchte mich versorgen. Und ich denke, wenn man sich das so anhört, dann werden wahrscheinlich viele oder vielleicht alle sogar sagen, ja, das möchte ich. Klar, wer nicht? Wäre blöd, wenn man es nicht annimmt. Und es ist tatsächlich so, das ist gut. Es ist ein unglaubliches Angebot. Aber es darf nicht nur leere Worte sein. Es darf nicht nur sein, ja, Jesus ist bei mir Erster, Gott ist die Nummer eins bei mir. Und wie kann man das messen? Das möchte ich zum Abschluss einfach noch mit euch ansehen. Wie kann man das eigentlich messen? Wer ist die Nummer eins in meinem Leben? Die Nummer eins ist der, auf den du hörst. Das ist so. Der, auf den du hörst, ist die Nummer eins. Und das sehen wir auch ganz klar hier in diesem Psalm. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel. Wolltest du doch auf mich hören? Oder Vers 12, doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Oder Vers 14, ach, dass mein Volk doch auf mich hörte, dass Israel gehen wollte auf meinen Wegen. Es steht und fällt letztendlich alles mit, möchte ich hinhören. Möchte ich hinhören, was Gott sagt, und möchte ich das dann letztendlich tun. Möchte ich in seinen Wegen gehen. Jesus im Neuen Testament beschreibt es folgendermaßen in einer Geschichte. Jesus hat viele Geschichten erzählt, damit wir es auch wirklich checken. Danke, Jesus. Er sagt, darum gleicht jeder, aus Matthäus 7, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Punkt gemacht. Jesus 1, ich 0. Die Nummer 1 ist der, auf den du hörst. Es ist ziemlich leicht rauszufinden. Und weil ich denke, jeder von uns irgendwie schon hören will und Jesus den ersten Platz geben möchte, weil wir ansatzweise erkannt haben, wie gut er ist, wie sehr er uns liebt, was er uns nicht alles geben möchte, wollen wir doch auch auf ihn hören. Und so möchte ich drei wichtige Wege noch abschließend mitgeben. Basics fürs Hören. Und da kann man merken, kann man sich selbst prüfen. Ist das ein Thema bei mir, auf Gott zu hören? Ist er wirklich die Nummer eins? Also der erste Weg ist irgendwie ganz klar, würde man auch nicht anders erwarten, durch sein Wort die Bibel. Gott spricht durch sein Wort, durch sein geschriebenes Wort spricht er zu uns. Und es ist nicht wesentlich, wie du das liest, ob das am Handy, am App ist oder am Tablet oder in Papierform oder mit einer Andachtsbuch oder wie auch immer. Aber es ist festgestellt worden, mindestens viermal die Woche, das da aufnehmen, Wort Gottes, und es wird dich verändern. Es wird dein Leben verändern. Es wird dir die Ohren öffnen für das, was Gott in deinem Leben tun möchte, die Wege, die auf dich führen will. Das Zweite, das wir oft dann vergessen, und zwar weise Ratgeber. Einerseits menschliche Ratgeber, Menschen, die mehr Lebenserfahrung haben und vor allem auch Menschen, die mehr Glaubenserfahrung haben, die auch vielleicht gefestigter sind dann im Wort Gottes und die helfen können, das Wort Gottes zu verstehen, auf dein Leben anzuwenden, solchen Rat zu suchen, aber auch übernatürlichen Ratgeber, den Heiligen Geist, der zu uns spricht, der uns verheißen ist, der dir verheißen ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Jesus möchte dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unser Ratgeber, unser Beistand. So wird der wortwörtlich genannt im Neuen Testament. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Ratgeber. Und das Dritte, das ist der Bauch. Ja, dieses Gewissen auch, wo wir oft sehr schnell merken, eigentlich sollte ich jetzt das tun. Und mir ist bewusst, das Gewissen kann manipuliert werden, kann abstumpfen und so weiter. Aber oftmals ist es ziemlich zutreffend, was da schon sehr schnell, und manchmal kann es auch nicht nur das Gewissen sein, manchmal ist es auch der Heilige Geist. Manchmal tut man sich ein bisschen schwer zu differenzieren. Und darum ist eins und zwei so wichtig. Das Wort Gottes und andere Ratgeber, um dann vielleicht auch das beurteilen zu können, weil der Bauch, der macht manchmal ganz schräge Entscheidungen. Ja. Also man soll dem Bauch nicht immer vertrauen. Aber es kann auch ein Weg sein, wie Gott zu uns redet. Und jetzt kann jeder von euch so selbst irgendwo schauen, ja, welche sind es Themen in meinem Leben, diese drei Quellen, diese drei Wege auf Gott zu hören. Wenn das ganz wenig ist, dann könnte es sein, dass die Nummer eins anders belegt ist. Und dann ist es eine Entscheidung von dir, zu sagen, ich möchte es aber anders haben. Ich möchte, dass Gott die Nummer eins ist in meinem Leben. Ich möchte das verändern. Aber das ist letztendlich deine Entscheidung. Und wenn Gott nicht der Erste sein kann in deinem Leben, tut es ihm weh. Und das ist genau dieses Herz, das Herz Gottes, das wir sehen in diesem Psalm. Er ringt um dich. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dich segnen. Auf geradezu kitschige Art und Weise. Er sagt, öffne deinen Mund, ich will ihn füllen. Öffne deinen Mund, ich will ihn füllen. Es ist nicht so, dass in erster Linie Gott was entgeht. Es gibt nicht so viel, was wir ihm geben können. Unser Leben eigentlich. Aber es ist unser Leben nicht so viel. Es geht in erster Linie entgeht dir etwas, weil Gott viel mehr zu geben hat, als es jeder Mensch nur geben könnte. Und so schließe ich mit dieser Eingangsfrage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und mein Traum ist, dass keiner in diesem Raum oder wer vor einem Bildschirm sitzt und sich das anhört, dass keiner sagt, ach, irgendwie so am Lebensende oder wenn man zurückschaut, ich wünschte damals, ja, es war dieser komische Corona-Jahr 2020 und der Tobi damals hat gepredigt über Psalm 81 und dass man doch dieses Podest war da, Jesus, Gott soll der Erste sein und das zeigt sich daran, ob ich auf ihn höre, ihm vertraue und das tue, was er sagt. Was wäre gewesen, wenn ich das gewandt hätte auf mein Leben? Was wäre gewesen, wenn ich da eingestiegen wäre. Ich wünsche mir, dass dieser Gedanke bei niemandem kommt, sondern dass jeder, der da ist, sagt, ja, diese Frage soll gar nicht so große Rolle spielen, das was wäre wenn, sondern ich möchte mit Gott gehen und ich weiß, er wird in meinem Leben da sein, er wird wirken und er wird Segen auch bewirken. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, wir verstehen nicht immer alles, aber lass uns doch das verstehen, dass du unser Retter sein möchtest, dass du um uns ringst und dass du auch der bist, der so gern segnet. Gib uns offene Ohren, gib uns offene Herzen, dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Heiliger Geist, sprich du zu uns, wenn wir ratlos sind, damit wir wissen, was dran ist. Danke für den Segen, den du ausgießen möchtest über uns. Wir beten es alles in Jesu wunderbaren Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.